Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Schach ist jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Grenke Chess Classic, das Thema bei uns in Baden-Baden, wurde es ausgetragen und ging am Wochenende zu Ende mit dem Turniersieger, mit Levon Aronjan. Und bei uns ist unser Schachexperte Sven Metzger, der hat das Ganze verfolgt. Hallo Sven.
Hallo Malte, schönen guten Morgen.
Ja, Levon Aronjan, der Mann, der am Ende gewonnen hat, der unter anderem dann auch sich durchgesetzt hat gegen den Weltmeister, gegen Magnus Carlsen.
Ja, Aronjan hat das Turnier sogar mit sehr deutlichem Vorsprung gewonnen. Also er stand bereits am Freitag als Turniersieger fest und hat das Turnier mit 1,5 Punkten Vorsprung unter anderem auf Magnus Carlsen gewonnen, der von seinen 7 Partien 6 remisiert hat und nur eine gewinnen konnte, was bei so einem kurzen Umlauf auf jeden Fall zu wenig ist, um ein Turnier zu gewinnen. Er hat es einfach nicht geschafft, vorteilhafte Stellungen, die er immer wieder hatte, in Gewinnpunkte umzuwandeln. Und Aronjan ist mit 2 Remis gestartet und ist dann durch das Feld gepflügt, hat seine Gegner mehr oder minder zerlegt, stand auch in der letzten Runde die Remis-Spiele gegen Caruana auf Gewinn, wohl hat er einen Turm mehr. Aber Caruana fand eine fantastische Rettungsressource. Das war eine unglaubliche Partie. Ich glaube, die wird wahrscheinlich in Schachdeutschland und nicht nur in Schachdeutschland, sondern in der Schachwelt noch lange rauf und runter analysiert, dass man da auch jede Feinheit finden wird. Also das war ja vielleicht mit die unglaublichste Rettung, die ich seit langem gesehen habe, was den Schach angeht.
Für dich insgesamt eine Überraschung, dass es Aronjan war, der sich durchgesetzt hat?
Nein, wir hatten es schon davon, Aronjan ist absoluter Weltklasse-Spieler. Und die Frage ist bei ihm immer, wie ist seine nervliche Verfassung, wie ist die Psyche, wie frisch ist er, hat er Lust zu spielen, dann ist er vielleicht der Carlsen angreifen könnte. Wenn er all seine Ressourcen aufs Brett bringt, dann ist es der Spieler, der Carlsen auch im Zweikampf gefährlich werden könnte. Bei Aronjan kommt noch dazu, dass er ein riesen Vorbereitungsteam hat. Also er hat Unterstützung wohl von mehr oder minder fast allen armenischen Schachgroßmeistern, was seine Eröffnungsvorbereitung angeht. In Armenien ist Schach Staatssport mehr oder minder. Also die Schachspieler sind dort Stars, sie werden vom Präsidenten empfangen, sie sind dort bekannt. Das heißt, da hat Schach nochmal einen ganz anderen Stellenwert und dass ein armenischer Spieler in den Top hat dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Bewandtnis. Und Aronjans Vorbereitung kam diesmal sehr, sehr gut aufs Brett. Er konnte in etlichen Partien mit einer sehr guten Vorbereitung schon aus der Eröffnung heraus deutlichen Vorteil erzielen, das heißt gegen Neidic. Also gegen Arkadi Neidic, die ehemalige deutsche Nummer 1, jetzt für Aserbaidschan spielen. Sei es auch gegen Caruana am Samstag, Caruana hatte noch 1/2 Stunde auf der Uhr, Aronjan 1:18. Das war insgesamt ein sehr, sehr überzeugender Auftritt. Und wenn er diese Form konserviert, dann ist er auf alle Fälle der Herausforderer von Carlsen in den nächsten Jahren. Aber bei Aronjan ist immer die Frage, kriegt er seine Nerven in den Griff in den entscheidenden Momenten, und daran hat es bisher immer gehapert.
Magnus Carlsen, du hast schon gesagt, eben insgesamt zu wenig, weil es eben auch Kurzpartien waren, aber ist das vielleicht auch was ihn jetzt gar nicht so unbedingt motiviert, weil der ist mehrfacher Weltmeister, das ist vielleicht auch eher dann was, wo er seine besten Leistungen abruft. Was anderes, geht er vielleicht auch etwas relaxter an?
Nein, auf keinen Fall. Also wer ihn in den Pressekonferenzen erlebt hat nach den Partien, das war eindeutig. Es ist ja nur sozusagen ein kurzes Turnier, aber es ist ein klassisches Turnierschach. Und 1,5 Punkte Rückstand auf Aronjan ist bei 7 Runden eine Menge Holz. Das heißt, er hat 3 Siege mehr eingefahren als Carlsen. Und ich glaube, Carlsen nervt viel mehr als jetzt der Rückstand auf Aronjan, dass er so viele gute Stellungen hatte. Und davon nur ganz wenige, eigentlich nur eine gegen Georg Meyer mit Schwarz gewinnen konnte. Er hat mit Weiß keinen einzigen Sieg gelandet in den Partien. Das ist eher das Thema. Das haben wir ja auch schon im WM-Kampf gegen Kajakin gesehen, dass Carlsen an vielen Stellen seine Chancen ausließ, die er hatte. Und dass es ihm nicht gelang, Vorteile, die er angesammelt hat in seinen Partien, dann auch in Partiegewinne umzuwandeln. Und es kann schon sein, dass es momentan so eine kleine Delle ist, immer noch auf ganz, ganz hohem Niveau. Also er war in keiner Partie in Verlustgefahr. Stand auch gegen Aronian kurzzeitig auf Gewinn. Das war auch eine ganz wilde Partie, die sich lohnt zu analysieren. Also es gab in Baden-Baden sehr viel interessantes Schach zu sehen. Aber es fehlt momentan bei Carlsens Schach der letzte Punch.
Der letzte Punch, der fehlt, also werden wir mal gucken, wie er sich den wiederholt, um dann auch im nächsten Duell dann richtig gerüstet zu sein. Wenn wir jetzt noch auf das Abschneiden der Deutschen schauen, Georg Meyer und Matthias Bluebaum, die sind am Ende Siebter und Achter geworden, damit am Ende des Feldes. Ist das ungefähr auch so das Kräfteverhältnis, in dem sich das deutsche Schach international bewegt?
Ja, das deutsche Schach, man muss ein bisschen unterscheiden, das deutsche Schach ist in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Das deutsche Schach hat unglaublich viele Großmeister in so einer Elo-Range von 2500 bis 2600. Wenn wir über die absolute Weltklasse reden, dann fehlen in Deutschland die Spieler momentan, weil auch die Bedingungen in Deutschland fürs Spitzenschach schwierig, nennen wir es mal schwierig sind. Es gibt eigentlich kaum deutschen Topspieler, der als Schachprofi durch die Lande zieht. Arkadi Naidich sieht in Aserbaidschan bessere Trainingsbedingungen. Jan Gustafsson, der ja mal eines der vielversprechendsten deutschen Schachtalente war, ist mittlerweile hauptberuflich bei Chess24 engagiert. Es gibt wenig Schachprofis in Deutschland, weil die Bedingungen hier einfach nicht dafür sind. Und das führt dazu, dass zwar viele Talente einfach da sind, weil Schach in Deutschland als Vereinssport und mit mittlerweile sehr guten Trainern auch entsprechende Fördermöglichkeiten hat. Aber so in der Leistungspyramide in diese ganz, ganz geringe Dichte oben reinzukommen, reicht es dann eben nicht, weil die Bedingungen hier nicht so sind. Also um ein Beispiel zu nennen, Caruana reiste mit seinen Eltern durch die Welt. Carlsen hat das Gleiche gemacht, wo seine Familie ihn aus der Schule genommen hat, ihn privat unterrichtet hat und mit ihm durch die Welt gereist ist. Es ist in Deutschland irgendwie schwierig vorstellbar, dass wir sowas erleben. Es gibt große Talente in Deutschland momentan. Ruben Vogel ist U16-Weltmeister. Wir haben mit Vincent Keimer, der immer so jetzt als der neue Carlsen beschrieben wird, ich sage immer, der Junge ist, glaube ich, 13 oder 14. Da muss man mal abwarten, hat eine fantastische Entwicklung bisher genommen, obwohl er laut seinem Coach Arthur Yusupov noch überhaupt nicht trainiert hat, also noch nicht ordentlich trainiert hat. Was das strukturelle Training angeht, das muss man sagen, Yusupov kommt aus der russischen Schachschule. Aber ob das dann für die absolute Weltspitze reicht, also absolute Weltspitze heißt für mich 2750 als Elo-Zahl mit einer Perspektive auf 2800. Das heißt, wir reden dann nicht über Top 30, sondern wir reden über Top 10. Das bleibt immer abzuwarten, weil das sind dann so Entwicklungssprünge, die man zum einen nicht vorhersehen kann, wo man einfach abwarten muss, wie sich jemand entwickelt, auch wie sich Lebensgestaltung entwickelt. Wird dann jemand Schachprofi oder sagt er, ich gehe ins Studium rein? Da muss man einfach abwarten. Mhm. Und zu Georg Meyer, Matthias Bluebaum, die sind da gelandet, wo ihre Elo-Zahlen ungefähr sie erwartet haben. Matthias Bluebaum, muss man dazu sagen, war es das allererste Großmeisterturnier auf so einem Niveau, was er spielen durfte. Das ist momentan wahrscheinlich der deutsche Spieler, der die meisten Hoffnungen macht, was seine schachliche Entwicklung angeht, was das Potenzial angeht. Da bleibt es einfach abzuwarten. Da würde ich auch jetzt auf keinen Fall zu hart urteilen wollen, weil das erste Mal in so ein Turnier rein gegen diese wirklichen Schwergewichte antreten, das ist schon nochmal eine andere schachliche Herausforderung. Also sie haben nicht umsonst ihre Zahl von 2,8 im Vergleich zum normalen Großmeister von 2,6. Hm.
Sein Elo oder von einigen überholt worden, die eigentlich im Elo-Ranking unter ihm liegen, wurde auch der Franzose Maxime Vassier-Lagrave. Der hat eigentlich ein Elo von 2804, aber sowohl Aronian auf 1 als auch die Chinesin Yifan Hu, die auf 4 am Ende landete, die sind im Elo-Ranking deutlich unter ihm. Was bedeutet das jetzt für den Franzosen?
Das ist auch so einer, der immer mal wieder als Herausforderer von Carlsen gilt, aber da muss man einfach auch mal abwarten. Das ist jetzt ein Turnier, 7 Partien. Er ist gleich mit einer Niederlage ins Turnier gestartet, hat mit Weiß gegen Arkadi Naidich verloren, was, glaube ich, sehr überraschend kam, weil Naidich eigentlich als ein Spieler gilt, der in der internationalen Spitzenklasse mit Schwarz immer Probleme hat. Und er kam dann nie richtig ins Turnier rein. Er hat das ja noch ein Stück weit ja auf ein vernünftiges Ergebnis angehoben, nenne ich es mal. Also er hat Schadensbegrenzung betrieben, aber es war definitiv nicht sein Turnier. Und das war eigentlich schon nach der ersten Runde klar.
Also, wie geht's weiter jetzt in der Schachwelt? Wo steht das nächste große Turnier auf dem Programm?
Wir haben schon aktuell ein sehr großes Turnier, das Shamkir Chess Tournament, wo unter anderem die Nummer 2 der Welt Wesley So spielt, der ehemalige Weltmeister Wladimir Kramnik am Start ist, Chagir Mamedyarov dabei ist. Also im Spitzenschach ist irgendwie nie Ruhe, hat man den Eindruck. Es gab mal eine Phase, wo man so die Krise des Spitzenschachs ausgerufen hat und sich gefragt hat, wer ist eigentlich noch bereit, Geld in diesen Sport zu pumpen. Man muss ja sagen, der Werbewert für Sponsoren stellt sich ja dann nicht direkt ein, sondern das braucht länger und geht über andere Dinge, also sprich über den Wert, den das Schach an sich hat, weniger jetzt über das Sponsoring für ein Turnier. Und aber es sind immer wieder Spitzenturniere angesetzt. In Deutschland geht es weiter. Das nächste große Turnier, was wir haben, wird im Sommer in Dortmund sein. Es wird natürlich über Pfingsten viele offene Turniere geben, wo die ganzen deutschen Schachspieler dann wieder an den Brettern sitzen werden, Hobbyspieler, Vereinsspieler Möglichkeiten haben. Es wird traditionell an Feiertagen viel gespielt, aber Spitzenschach in Deutschland werden wir als in Turnierform haben, in Dortmund im Sommer. Aber wir werden ein großes Schachevent am nächsten Wochenende haben. Da würde ich gerne nochmal für Werbung machen. Und zwar gibt es eine zentrale Endrunde der Schachbundesliga der Herren und Frauen, wo alle Vereine an einem zentralen Ort spielen. Die spielen in Berlin im Maritimhotel 3 Tage lang. Es wird der ehemalige Weltmeister Anatoly Karpov da sein. Man wird sehen, mit wem Baden-Baden antreten wird, wenn die Spieler jetzt schon in Baden-Baden waren beim Turnier. Denn sowohl Caruana als Wachela Graf sind unter anderem für Baden-Baden gemeldet. Und es kann absolut sein, dass man die am Wochenende in Berlin sehen wird. Das wird Weltklasse in so geballter Form sein, wie man sie in Deutschland vielleicht noch nie gesehen hat, weil auch die Damenbundesliga ihre Endrunde spielt. Es gibt ein sehr attraktives Rahmenprogramm. Der Veranstalter, die Schachfreunde Berlin haben da echt was Tolles auf die Beine gestellt. Das wird so, glaube ich, das zentrale Schachhighlight in Deutschland jetzt erstmal werden. So jenseits von Turnieren, sondern Bundesliga zentrale Endrunde kommendes Wochenende in Berlin.
Also, 3 Tage. Also viel geboten in Sachen Schach auch in Deutschland. Wir bleiben dran am Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, auch mit dem Kollegen Sven Metzger. Sven, vielen Dank.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.